willkommen beim Kurzwellensender. Wir haben ein neues Jahr und wir sind aber noch nicht fertig mit Watchmen. Und deswegen hört ihr von uns heute unsere scharfzüngige Analyse zu Episode 8. Hallo, Phil, der lacht.
Hohe Versprechung.
Hallo, Ben.
Hallo.
Und hallo, Jan.
Moin, moin.
Kanntet ihr dieses Musikstück?
Nein.
Das? Nope. Ja, jemand anderes?
Ben?
Nein.
Bühle?
Jemand anderes.
Bühle?
Jemand aus der Zuhörer.
Bühle? Niemand? Niemand?
Niemand? Nee, habe ich nicht gesehen.
Okay, nein. Das war George Gershwin, Rhapsody in Blue.
Natürlich.
Aha.
Eines der Musikstücke, die in dieser achten Episode gespielt wurden, nur ganz kurz am Anfang mal, während er, glaube ich, jemand durch die Straßen läuft. Und unter anderem wurde auch An der schönen blauen Donau gespielt. Und noch andere Stücke,
das in kommt denen jetzt
das Wort blau drin vorkommt.
Warum nur?
Ja.
Weil Bier getrunken wird.
Richtig.
Richtig.
Blaues Bier.
Blaues Bier.
Ei, Bier. Das hätte man eigentlich, warum gibt's an dem Dr. Manhattan Day da kein blaues Bier?
Gute Frage. Vielleicht haben das die Schlümpfe-Schnauze getrunken.
Es gibt ja auch dicke, blaue, nackte
Marketing Männer. Marketing-Chance verpasst.
Sag mal, wo kommt ihr denn her?
Da hat nochmal nachgeguckt. Rhapsody in Blue ist ja von George Gershwin geschrieben und das ist jetzt fast 100 Jahre her. Deswegen hätte ich da eigentlich viel mehr von schreiben können. Der ist bestimmt schon 70 Jahre tot. Keine Ahnung. Spielen können, meine ich natürlich. Ja, so ein Jazz, ganz bekanntes Jazzstück eigentlich. Und hier natürlich enthalten, weil blau drin vorkommt. Ja, die Folge heißt:
Kommt ein Gott in so eine Bar, ne?
Mhm.
Wie so ein Witz.
Ja, die Folge ist wieder wie alle anderen Folgen explizit 1:1, nee, eben nicht ins Deutsche versucht zu übersetzen, was ja bei allen anderen Folgen geklappt hat, hier aber nicht, weil der Titel auf Englisch natürlich eine doppelte Bedeutung hat und witzig ist, weil auf Englisch heißt es ja A God Walks into a Bar und a Bar ist zusammengeschrieben und meint halt Angela a Bar oder a Bar.
Ah. Danke.
Wie? Was?
Hab ich nicht gecheckt.
Was?
Oh.
Aber das ist doch ihr Familienname.
Oh. Ja, meinst du, da muss man erstmal gut sein mit Charakter.
Aber sie haben sich ja auch in einer Bar getroffen.
Ja, willkommen, eben. Willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser tiefgründigen Analyse zu Episode 8 von.
Eine Person macht tiefgründige Analyse, die andere ist.
Boah.
Mind blown.
What?
Oh my God.
Angela Abar, Mensch. Und das ist doch
witzig. Ja, wo soll ich denn das wissen?
Guck's ja erst.
Nicht so, als ob wir das Folgen schon 8 Episoden gucken. Wer ist Angela noch?
Dass wir quasi fast durch sind. Mhm.
Warrior Nun.
Ah, Warrior? Das ist die Kollegin von Red Terror, ne? Mhm.
Genau,
okay.
Die ist es. Ja, die mit dem Netz vom Kopf, ganz
ja,
genau.
Ja.
Genau. Pirate Jenny Abar.
Ist die Querdenkerin?
Genau. Die isst immer Salat. Willkommen, liebe Zuschauer.
Wir werfen einfach alles in einen Topf-Podcast.
Ja. Die Folge, ich weiß gar nicht, wieso ich in der letzten Episode damit angefangen habe, aber ich habe irgendwann damit angefangen, jetzt auch nochmal Regisseur und Autor zu nennen. Das haben wir irgendwie lange weggelassen. Ich sage es jetzt einfach wieder. Wurde regiert von Nicole Cassell. So hörte ich, spricht man sie aus. Und die Folge wurde geschrieben von Jeff Jensen und Damon Lindelof. Der Chef himself hat mitgeschrieben und es ist die vorletzte Folge. Oh, und die nächste sehe ich gerade erst. See How They
Fly. Ist die letzte?
Ja.
Oh mein Gott.
See How They Fly und ich dachte kurz an S, aber da heißt es ja Float oder auf Englisch. They float, nicht they fly.
Ja.
Gut.
Ja.
Aber kommen wir erstmal zu dieser Folge. Wie geht's denn los?
Victory!
Mit einem Gott, der in eine Bar geht.
Richtig.
Ja, in Vietnam gibt's jedes Jahr zum, also ich vermute mal, das ist der Jahrestag des Kriegsendes wahrscheinlich. Oder ja, Jahrestag, an dem Vietnam Bundesstaat von den USA wurde, weiß ich nicht. Irgendein Jahrestag vom Sieg der USA über Vietnam auf jeden Fall.
Vor allem ja da von Dr. Manhattan.
Von Dr. Manhattan, genau. Und weil er da den entscheidenden Anteil dran hatte, ist halt dann, verkleiden sich ganz viele Leute eben als Dr. Manhattan und es werden ganz viele, es gibt halt Straßenparty und,
genau.
Und viel Blau.
Genau, und das ist schon abends, das heißt, da liegt ganz viel Müll auf der Straße und da kommt so ein blauer Mann eben an und zieht sich aber dann noch eine blaue Maske auf. So eine Dr.
Manhattan. Er hat auch so einen richtig schicken Anzug an. Hm. Ganz schnieke.
Und dann läuft er durch den im Bild erscheinenden Folgentitel A God Walks into a Bar in eine Bar.
In die Bar.
Und rennt direkt in Angela.
Nein. A Bar.
Ja.
Er sieht sie halt am anderen Ende alleine an einem der Tische sitzen.
Genau.
Bier trinken. Deswegen auch. Worauf haben wir vorhin noch Referenz bezogen?
Bier.
Auf blaues Bier, was es nicht gibt.
Ja.
Ja.
Ach ja, blau sein, deswegen.
Ja, genau. Ja. Und man sieht, genau, Ben hat es glaube ich schon gesagt, es gibt da ja auch noch so andere Männer, dicke Männer, die auch sich in blau ganz angemalt haben und durch die Gegend laufen. Also das ist also
so, und nur so ein Schlüpper tragen.
Genau, so ein Ding mit blau und Dr. Manhattan halt.
Ja, deswegen kann er da ja auch so relativ ungestört durch die Bar laufen.
Mhm. Hätte die Maske jetzt auch nicht wirklich aufsetzen müssen.
Nee, tatsächlich. Stimmt. Nicht.
Angela hat Uniform an, Polizeiuniform. Das heißt, sie ist Polizistin jetzt in Vietnam, Saigon wahrscheinlich.
Diese USA-Flagge an der Schulter mit einfach 75.000 Sternen, weil die ja gefühlt jetzt die halbe Welt erobert haben. Mit den ganzen Bundesstaaten der USA.
Ach so, ist mir gar nicht aufgefallen, okay.
Doch, ich habe sie nicht so gezählt, aber es waren
Kreis dann doch angeordnet.
Ja, genau, als Kreis angeordnet, weil zu viele waren.
Mhm. Und sie ist betrübt, sag ich mal, und sitzt alleine da und eigenbrödelt so vor sich hin und trinkt ihr Bier.
Ja, genau. Weil für sie ist es eben der Todestag ihrer Eltern.
Das haben wir ja genau in der letzten Folge erfahren, wo man das sozusagen als Kind aus ihrer Sicht gesehen hat.
Genau.
Ja, und dann folgt so das wahrscheinlich weirdeste First Date aller Zeiten. Weil er sie ja, also er sich vorstellt und ihr ja irgendwie und sie zum Essen einlädt und ihr dann so nach und nach erklärt, warum das alles so passieren wird, weil er ist Dr. Manhattan und er kennt die Zukunft und deshalb werden sie irgendwann verheiratet sein und Kinder haben und und sie glaubt ihm natürlich kein Wort, sondern denkt halt, das ist irgendein Typ, der sie einfach nur anbaggern will, aber findet ihn zumindest unterhaltsam, weil er hat seine Story irgendwie zumindest so gut drauf, dass sie nicht direkt irgendwelche Löcher in seine Logik poken kann.
Das Komische ist ja, es ist ja dann nur für sie ein erstes Date, weil er ist ja in allen Zeiten irgendwie gleichzeitig.
Ja, das sagt genau. Das sagt er.
Ist ja total
immer wieder, dass für ihn Zeit ja ganz anders funktioniert und alles immer gleichzeitig passiert.
Genau. Deswegen kennt er eigentlich die Zukunft auch nicht. Der hat halt einen nicht, wie sagt man,
kein lineares
Zeit. Hat, ja. Genau, Verständnis. Somit halt auch keine Aktion und Reaktion, also kein Determinismus sozusagen, was ja auch erklärt, warum er so mächtig ist oder erklären könnte.
Was meinst du mit kein Determinismus?
Naja, aus A folgt B. Also das, was ja Zeit ausmacht, das funktioniert ja nicht ohne Zeit, das aus
deswegen
A B folgt.
Verhält er sich auch immer so komisch.
Deswegen ist er halt gottgleich, würde ich sagen.
Ja, aber er hat doch schon dieses, weil Ding A passiert, passiert später Ding B. Und deswegen muss Ding A jetzt auch passieren, weil sonst kann Ding B später gar nicht passieren.
Na, ist das wirklich so?
Na ja, doch, sagt er schon. So, es ist wichtig, dass ich dir jetzt das noch nicht verrate, weil das weißt du jetzt noch nicht. Ich sag dir zwar schon mal so ein bisschen hinten ran, aber was weiß ich, du musst mir später trotzdem noch die eine Frage stellen, weil sonst explodiert alles.
Du musst mich auf dem Wasser stehen sehen.
Also mir fällt das Beispiel jetzt gerade nicht mehr ein, aber es gab da so Momente, wo er gemeint hat, ja, nee, du musst es jetzt aber trotzdem machen.
Ja, ja, er sagt ja zu ihr, du musst mich auf dem Wasser stehen sehen an einem Punkt. Und dann sagt sie, okay, ich sehe dich. So what?
Okay.
Ja, und er erklärt ihr dann quasi mehrere Zeitlinien parallel, die er gerade erlebt, also aus seiner Kindheit, aus seiner...
Ja, es passiert unglaublich viel Geschichte während diesem Date.
Und auch unheimlich viel durcheinander, weil das ja genau das repräsentiert, wie er es sozusagen versteht oder gleichzeitig sieht.
Also es fängt, glaube ich, an damit, wie er erzählt, dass er auf Europa, auf diesem Jupitermond, Leben schafft. Und da sehen wir jetzt eben, dass er zum Beispiel hier die Namen, also halt die Bediensteten von... Oh Gott. Adrian Wade, genau. Also, dass er da auf Europa alles, dass er die erschaffen hat. Auch da in diesem See, dass er damit angefangen hat, diese Babys, die er da nachts rausfischt oder Embryos, wie auch immer. Das ist der, so entsteht Leben auf Europa, weil er das wollte.
Das wird jetzt eigentlich so alles erklärt in dieses ganze Mysterium rund um Adrian Wade wird sozusagen in dieser Folge erklärt. Warum?
Genau, und dann springt es aber zum Beispiel wieder direkt in seine eigene Kindheit.
Genau. Und das erklärt aber dann wiederum, hängt ja auch damit zusammen mit Europa, weil in seiner eigenen Kindheit ist er dann ja auf so einem, ich glaube, englischen Landhaus.
Ja, und es hängt alles miteinander zusammen. Aber eben auch, was du ja gerade schon meintest, er erzählt es halt nicht linear, weil dann hätte er halt am Anfang angefangen.
Ach so, ja, ja.
Mhm. Ja, erzählt einfach mal das, dann das und das und alles zusammen ergibt quasi eine zusammenhängende Geschichte, aber die, wie Phil schon sagt,
man muss ihm auf jeden Fall gut zuhören und zu viele Biere sollte man vielleicht nicht trinken, weil dann kann man ihm irgendwann nicht mehr folgen.
Und wenn, dann mit Ei.
Mit Ei.
Mit Ach.
Ich habe doch nie ein rohes Ei zu mir genommen.
Ich glaube ich auch nicht.
Ich weiß es nicht mehr.
Wenn, dann
war es so nur aus Filmen, dass das krasse Typen irgendwie als Katerfrühstück oder so zu sich nehmen.
Und dann einer Salmonellenvergiftung stellen. Mega schlau. Richtig coole Typen.
Ja, nochmal zu Europa. Also gab es da eigentlich einen Plan, warum er das macht? Ich habe es, glaube ich, nicht ganz verstanden.
Ja, weil er Jude ist.
Okay.
Also deshalb flieht er mit seinem Vater. Also seine Mutter hat sich irgendeinen Fashion-SS-Typen geangelt und sein Vater ist mit ihm dann nach England geflohen.
Ganz kurz, ich danke, dass du mir das erklärst mit Europa, meinte ich aber den
Jupiter-Mond. Er meint das andere Europa.
Ach so.
Im Deutschen ist das echt schwierig.
Ja.
Aber das macht nichts, wir können auch erst über das Europa reden.
Gut. Ja, machen wir chronologisch.
Also über der Europa, denke ich, hat er ja gesagt, er hat da Wasser gefunden, Geysire und so weiter, die es ja auch wirklich gibt. Europa ist ja ein Wasser-Weltmond. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst Dr. Manhattan mit Wasser einfacher arbeiten kann, Leben zu erzeugen, als jetzt irgendwas anderes.
Aber er wollte einfach ein Paradies schaffen.
Genau. Ja, genau. Und er wollte für sich einen Rückzugsort, und weil er ist ja jetzt auch nicht der gehypteste Mann gewesen nach einer bestimmten Zeit.
Jan, jetzt wo du euphorisch sprichst, übersteuerst du leider. Du musst dein Mikro ein bisschen runterdrehen.
Oh nein.
Also das hat er ja, diesen Pader von diesem englischen Schloss, wo er hinfliegt, den hat er das ja versprochen.
Weil die auch Leben machen wollten.
Genau.
Und dass er etwas Großartiges erschaffen soll.
Nachdem sie ihm die Bibel geschenkt haben.
Ja, nachdem er sie beim Leben beobachtet hat.
Ja, genau, okay. Aber das beantwortet jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen meine Frage. Das war jetzt nichts, von dem irgendjemand was weiß, dass er das da gemacht hat. Also es war jetzt kein Projekt, wie ich befreie Vietnam.
Das war auch nichts für irgendjemand.
Genau, das war für sich selbst sozusagen.
Richtig,
ja. Okay. Ja. Weil der sozusagen das, was er in seiner Kindheit da hatte, da wieder erschaffen hat. Das, was er da kennengelernt hat, weil diese Bediensteten, das sind ja genau diese Schlossherren da von diesem Schloss, wo sie gewohnt haben, er und sein Vater.
Genau, diese.
Genau, die ganz viele Kriegsflüchtlinge bei sich aufgenommen haben.
Ja. Genau. Und genau, hast du jetzt zwar schon gesagt, aber ich fasse nochmal zusammen. Die sind dahin geflohen, weil die sind Deutsche und seine Mutter hat aber dann irgend so einen SS-Typen geheiratet oder ist fremdgegangen mit dem und die sind geflohen, weil der Vater Jude ist oder Halbjude oder sowas. Auf jeden Fall sind sie deswegen geflohen. Und ja, wie immer, wenn Jeremy Irons in Filmen mitspielt, gibt es ganz schreckliche deutsche Synchronisation. Das war schon bei Stirb langsam 3 so. Wenn Deutsche sprechen.
Auch das hier ist wieder. Aber kein Jeremy Irons Spezialität. Das
vermutlich.
Das passiert ja erstaunlich oft, dass irgendwelche Schauspieler in den USA nehmen, die
also leider
deutsche Vorfahren haben und so es vielleicht ein bisschen besser hinkriegen, ein paar deutsche Worte rauszubringen, als jemand, der damit gar keine Verbindung hat. Aber als Muttersprachler hört man es halt voll.
Sprechen Sie Deutsch? Ah ja, natürlich, natürlich.
Ich habe gerade mal den Schauspieler gegoogelt, der seinen Vater gespielt hat. Er lebt in Deutschland und ist Schweizer.
Ah, ja, das erklärt. Kann auch kein Deutsch.
Dann hat er das aber nicht gesprochen. Weil dieses Hol mich Stück Brot, hat kein Deutschsprachiger gesagt.
Gut, Schweizer heißt ja nicht Deutschsprache.
Ja. Ach so, na gut.
Hol mir Brot.
Kann ja auch Müsli? Italienisch oder Französisch Schweiz.
Aber hat Ben nicht gesagt, er ist Deutscher, der in der Schweiz lebt?
Nein, er ist Schweizer, der in Deutschland lebt.
Ah, okay, so rum. Ja, nee, dann selbst Deutschschweizer sprechen nicht richtig Deutsch. Oh, jetzt.
Oh, der spielt aber auch in sehr vielen ARD-Produktionen mit, sehe ich gerade. Also ich glaube schon, dass der fließend Deutsch spricht.
Ja, aber dann hat er das vielleicht nicht synchronisiert. Also dann ist es vielleicht
Tatort. Ja gut, aber es wurde auch nirgendwo gesagt, dass die Deutsche sind. Meine ich, oder?
Naja, sie sprechen ja Deutsch.
Ja, aber sie sprechen Deutsch.
Ja.
Also das soll Deutsch sein,
so, was sie miteinander reden.
Ja, auf jeden Fall kein Deutsch, sondern Deutsch von Amerikanern, die nicht Deutsch sprechen können.
Es war wahrscheinlich zu deutsch, was er gesagt hat. Dann haben sie mit dem Amerikaner nachsynchronisiert.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich konnte er kein Englisch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, wir müssen uns nicht so lange drauf.
Er hat ja auch kein Brot bekommen, weil selbst sein Sohn hat ihn nicht verstanden.
Ja, nur verstanden, geh weg.
Genau.
Geh weg. Hol einen Apfel.
Wie Jan eben schon im Chat geschrieben hat, und der Idiot holt 2 Äpfel. Man sieht mal wieder, dass ein Doktortitel kein Beweis für Intelligenz ist, Dr. Manhattan. Sagte Dr. Jan.
Ja, ich kann es als besser beurteilen.
Hatte ja aber auch noch keinen Doktortitel zu dem Zeitpunkt.
Doch,
zu
weil er lebt ja alles
zeitgleich. Zu dem Zeitpunkt? Na, aber zu dem Zeitpunkt?
Ja, damals noch nicht.
Gut, okay. Naja, gut.
Da ist Tim jetzt aber aufgefallen. Eieiei. Das schneidet er bestimmt raus.
Was? Ich war kurz weg. Und mit den Äpfeln geht er ja dann, versteckt er sich wieso auch immer, in einem Schlafzimmer und ertappt die Schlossherrin und den Schlossherrn beim Liebesakt und wird dann erwischt.
Weil er den Apfel fallen lässt.
Genau. Und die sind dann aber nicht böse oder so, sondern dann kommt dann...
ganz schön progressiv für die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Das stimmt.
Ja, und dann entwickelt sich da eben dieses Gespräch später, dass sie ihm diese Bibel schenken und dann von Genesis erzählen.
Und genau.
Das war's eigentlich in Europa.
Und auf Europa züchtet er die beiden dann ja quasi als Klone nach. Und ja... schenkt ihnen dann auch das alte Anwesen wieder, weil er hat ja gesagt, er hat dieses Haus von der Erde dahin teleportiert. Er hat es ja nicht erschaffen, sondern das scheint ja wirklich das originale Anwesen aus England zu sein, das er dahin gebatscht hat.
Oh, das erinnert mich jetzt an Moonraker. Da hatte doch der Bond-Bösewicht Drax auch so ein französisches Schloss in die USA transportiert und dann...
Ach ja, Stein für Stein.
Stein für Stein wieder aufgebaut. Und
sagt, richtig.
Ja, war ein bisschen aufwendig.
Er wollte auch den Eiffelturm exportieren, aber die französische Regierung hat die Ausfuhrgenehmigung verweigert.
Ach, Moonraker. Wo ist Drax? Ach, er musste mal raus.
Genau. Nur ein kleiner Schritt für sie, aber ein großer
für die Menschheit. Schritt für die Menschheit. Fluff.
Zurück zu Watchmen. Und das waren erstmal die beiden Geschichten, die er so parallel erzählt. Und in Saigon erzählt er dann, also er will ja Angela rumkriegen, weil er sich in sie verliebt hat. Und zwar natürlich auch erst in der Zukunft. Das kommt ja, wird ja später noch erklärt. Aber für ihn ist das ja dann gleichzeitig und will sie dann immer zu einem Date rumkriegen. Und Phil, du hast genau schon gesagt, sie glaubt ihm kein Wort, aber weil er das so charmant macht, die connecten da schon so ein bisschen und deswegen lässt sie sich drauf ein.
Ja.
Dann erzählt ihr ihr auch immer mehr von ihrer Zukunft und dann sagt er noch irgendwie, dass jetzt das Lied, was jetzt spielt wird, ist dein Lieblingslied. Dann sagt sie, das war ein bisschen witzig, weil sie erst so kurz mitspielt, dann sagt sie, wow, dieser Song. Ich habe ihn noch nie gehört. Und da sagt er, und jetzt ist es ab, jetzt ist es dein Lieblingslied. Tunnel of Love oder so.
Mhm, kann auch eigentlich, also es ist ja ein sehr, sehr cheesy Anmachspruch, ne, bei so einem Date. Wo man dann eigentlich so seinen Finger in den Hals stecken möchte. Aber irgendwie hat es ja funktioniert.
Er ist ja auch so ganz eloquent und ruhig, aber nicht überheblich.
Ja, was ich in dir, also immer wieder kehrt es ja zurück in die Bar in Vietnam, wenn die beiden sich gegenüber sitzen. Und ich habe halt erst gedacht, weil die Kamera immer sehr kurz auf seine Hände fokussiert oder wie nennt sich das Gegenteil, ein Close-up auf seine Hände macht, dass er irgendwas beeinflusst. Mhm. Also zum Beispiel da wirklich, er zeigt dann ja auf den Plattenspieler, dass er so Dr. Manhattan-Zeug macht, dass es wirklich das Lieblingslied ist, aber dann ist es halt das zukünftige Lieblingslied.
Ja.
Was dann auf eine andere Art und Weise ein Dr. Manhattan-Trick ist.
Ja, die Kameraführung ist da ja, glaube ich, nur so, weil einfach nie sein Gesicht zu sehen ist.
Mhm. Ja. Ich dachte eigentlich schon, das ist die Stimme von Cal die ganze Zeit, aber irgendwann sagt sie, seine Stimme ist anders, aber es war trotzdem die Stimme von Cal, oder?
Nein.
Nicht?
Wenn es die war, dann war die verstellt, weil wenn er sich
schon
verwandelt, dann
klingt sie schon anders, aber ich dachte, das wäre sie trotzdem gewesen. Egal.
Ja, vielleicht war sie es aber eben enorm verändert.
Mhm. Ja, und dann gibt es ja dann noch so ein paar Details, dass er ihr erklärt, in 6 Monaten, glaube ich, gibt es erstmal ein Break-up. Also zoffen sie sich und machen Schluss. Aber dann finden sie doch wieder zusammen.
Ja, weil sie ihm sagt, er soll gehen. Und das ist, ich finde das auch so komisch, weil er forciert das ja richtig. Weil sie fragt ihn ja in Saigon, wo weißt du es ja, ich schlafe gerade mit dir und da fragst du mich das. du fragst mich, wo ich bin. Ich sage, ich bin bei unserem ersten Treffen und so weiter und so fort. Und die liegen dann ja auch nebeneinander im Bett, weil natürlich versaut sowas ein bisschen die Stimmung. und er pusht sie ja richtig in die Richtung, komm, sag es, sag, dass du mich nicht mehr, oder dass ich gehen soll, bis sie es schließlich sagt und dann geht er. Wo ich auch denke, ist der Typ wirklich überall oder versucht er einfach so stur Sachen heraufzubeschwören, wo er die Kontrolle hat, dass den anderen keine wirkliche Wahl bleibt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, das ist ja auch am Ende, ich meine, da reden wir am Ende nochmal drüber, aber er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, das Ende zu verhindern, das wir sehen, tut er ja bewusst nicht.
Ja, aber halt, das ist halt eben die Frage.
Ja, ich glaube, er
ist so festgeschrieben
quasi. Es muss so passieren in seinem
Genau, Moment. Das hat ja eher was mit Schicksal dann zu tun.
Also ich finde, das kann man nicht wirklich beantworten, weil es kann ja durchaus sein, er hat das schon 5 Millionen Mal versucht und er hat einfach gelernt, wenn ich versuche, das auf Teufel komm raus zu ändern, dann passiert es anders und wahrscheinlich noch irgendwie, also vielleicht hat er auch einfach schon gelernt, dass es halt so funktioniert und dass er das nicht beeinflussen kann, dass er das Ergebnis dann nicht ändern kann.
Da gibt es also er kann wirklich multiple Zeitstränge, ob das jetzt in dem Universum gibt oder nicht, sehen oder
nö.
Er kennt nur das eine und weiß halt.
Ich glaube, er kennt nur das eine und genau, er weiß halt, wie es passieren wird, aber entweder versucht er halt gar nicht dagegen aufzubegehren oder er hat halt einfach schon gelernt, dass die Dinge so passieren, wie sie passieren werden, weil sie sind ja schon so passiert. Also das ist ja auch so sein Erleben. Die Dinge sind ja so passiert.
Mhm. Genau.
Genau, aber er hat eine Lücke. Und wie es zu dieser Lücke kommt, das wird jetzt eigentlich direkt erklärt, weil nachdem sie nämlich jetzt Schluss machen, geht er ja hilfesuchend zu seinem Kumpel.
In die Antarktis.
Ja, der in einer riesigen Festung wohnt. Ist das etwas, was im Watchmen-Universum auch so ist? Weiß das jemand?
Naja, das weiß nicht, ob wir da, also nein, Entschuldigung, weiß ich nicht, aber dann will ich noch was anderes fragen.
Okay, meine Frage ist damit ja auch beantwortet.
Na, vielleicht weiß es ja jemand anderes.
Ich weiß es nicht, nee.
Ich kenne die Comics nicht wirklich. Also hab's immer mal wieder kurz reingeguckt, so auf weniger legalen Wege, aber wirklich gelesen, bewusst habe ich die nicht.
Das heißt, du hast am Bahnhof-Kiosk drin rumgeblättert oder
was? Genau, und immer einzelne Seiten rausgerissen.
Okay. Gut, dann frag Phil.
Haben wir schon drüber geredet und ich habe einfach nicht zugehört, dass sie ihm seinen Körper dann aussucht?
Nee,
da waren wir noch nicht.
Okay, weil das kommt, das kommt nämlich bevor, das kommt vorher, weil
kommt vorher.
Das finde ich nämlich einen ganz lustigen Fakt aus der Wikipedia, dass der Schauspieler vorher nicht wusste, dass er auch als Dr. Manhattan da zugange sein wird. Dass er das irgendwie nach dem Drehen von Episode 2 erfahren hat und dass er dann eben da auch nackt durch die Antarktis laufen muss und dann hat er sich einen Personal Trainer genommen und hat aufgehört zu essen und hat sich super, super fit gemacht für dieses
Ding. Ich dachte nämlich auch Donnerwetter, nicht schlecht.
Aber das hat doch gar nichts mit der Szene zu tun, wo sie ihn aussucht, oder?
Nein. Das nicht.
Da haben sie ja indirekt den Schauspieler ausgesucht.
Ach so, deswegen.
Das mit dem, ja.
Ja, verstehe. Er sucht sich ja dann
so. Sie hätte da einen anderen ausgesucht, dann wäre es plötzlich.
aber doof geguckt plötzlich.
Ja, in allen Folgen wäre plötzlich dann ein anderer Mann ihr Mann gewesen. Simultan verändern.
Also sie hat sich da in Saigon irgendwie in der im Leichenschauhaus dann als Polizistin kam sie ja dann da rein. Und dann haben sie irgendwie einen Körper für ihn gesucht, nachdem sie schon quasi akzeptiert hat und schon wusste, dass er Dr. Manhattan ist. Was heißt schon wusste? Er sagt ihr das ja von Anfang an. Sagt er ja auch hinterher zu Adrian, hat er ihr sofort gesagt. Aber sie hat es ja am Anfang nicht geglaubt, natürlich. Aber in der Szene glaubt sie es ihm ja schon. Und dann verwandelt er sich ja auch gleich in die Person, die sie dann ausgesucht hat, weil ihm ist es egal, wie er aussieht.
Ja.
Und sie behauptet ja, es wäre ihr auch egal, aber er weiß, dass es ihr wohl nicht egal ist. Und deswegen macht er so lange weiter, bis sie dann den findet, den sie auswählen will.
Und es macht alles ja auch einfacher, wie sie auch sagt. Ne? Dadurch kann er halt als Mensch leben. Die beiden können zusammen einfacher leben. Er hat dann Sachen wie eine Social Security Number, einen Ausweis, diesen ganzen Kram, den er als Dr. Manhattan wahrscheinlich nicht hat.
Ja.
Ja, wobei ich mir da gedacht habe, die kann er sich kann doch einfach mit erschaffen. Dem Fingerschnippen auch erschaffen. Ja. Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber ja, das waren halt alles Tote ohne Angehörige, die niemand vermisst, von denen wahrscheinlich auch vorher niemand gehört hat. Also das sind Identitäten, die man einfach so übernehmen kann, ohne dass es irgendwelche Folgen hat.
Ashes over Saigon.
Genau, die werden einfach verbrannt, anonym, und dann ist die Sache quasi Schall und Rauch.
Genau. Und Cal soll angeblich an einem Herzinfarkt gestorben sein, was in dem Alter sehr ungewöhnlich ist, aber na gut.
Ja, vielleicht hat er hier Anabolika genommen.
Vielleicht.
Um so auszusehen.
Und dann lässt er sich ja auch direkt diesen Ring, dieses Symbol auf der Stirn verschwinden, oder? Nachdem er dann den neuen Körper hat. Erst hat er es noch kurz und dann verschwindet es aber auch.
Ja.
Ja, weil sie, glaube ich, meint, also wenn du wirklich genau. Anonym sein willst, vielleicht.
Wäre das ganz gut. Ja. Ja, das haben wir jetzt, genau. Und dann können wir zurück zur Antarktis, denke ich. Nachdem sie dann sich gestritten haben, geht er nämlich zur Antarktis in diese Festung nackt und trifft seinen alten Kumpel Adrian White, der dann nämlich sitzt und die Monitore beobachtet und sich darüber mokiert, dass er doch so toll alles für sie, für die Menschheit geplant hat und sie müssten sich doch einfach nur an seine Pläne halten und die Idioten bekriegen sich immer noch und werfen Bomben aufeinander oder sowas, sagt er.
Ja, ja, er verzweifelt an der Dummheit der Menschen.
Genau. Während er doch so clever ist und sie müssten doch nur auf ihn hören.
Was ich da auch witzig fand und was auch eine gute erzählerische Methode ist für dieses Erleben von Dr. Manhattan von Zeit, weil er vorher in der Bar schon, als Angela zu ihm sagt, du hast ja wirklich eine sprühende Fantasie, lacht er so, sagt, ja, ein Freund hat mir das genaue Gegenteil gesagt. Und das ist ja jetzt genau hier bei Adrian, der ihm dann sagt, boah, du hast wirklich gar keine Vorstellungskraft. Das ist ja lustig. Er hat eine Freundin erzählt, ich habe eine super Vorstellungskraft. Und in beiden ja Situationen lacht er halt so und die anderen denken so, hä, was ist denn los? Ja.
Und in beiden Situationen sagt er ja auch genau das, weil bei ja. Adrian sagt er ja auch so, eine Freundin sagt mir in 6 Monaten oder so für dich, vor 6 Monaten für dich, irgendwie so, dass ich eine hohe Vorstellungskraft habe.
Ja, und für ihn passiert das aber halt immer alles gleichzeitig.
Ja, ja. Sowas wird ja. Also es kann möglicherweise dasselbe Lachen sein.
Ja.
Mhm. Sowas wird ja später nochmal gespiegelt, dann wenn es um den Großvater geht. Da werden ja auch die Reaktionen gleich wieder
gespiegelt. Did I cause it?
Aber jetzt erst nochmal zu Adrian White. Jetzt sind wir in der Antarktis. Oh, jetzt sind wir wieder krass übersteuert. Also Jan, also wirklich.
Entschuldigung.
In der Antarktis.
Ich bin zu enthusiastisch.
Festung und das sind irgendwie alte Kumpels, aber da kommt auch bei raus, dass Adrian White Dr. Manhattan wohl auch schon mal umbringen wollte.
Ja. Ja, genau. Ja, die haben halt unterschiedliche Vorstellungen davon, was der richtige Weg ist.
Ja. Aber Dr. Manhattan scheint da überhaupt nicht nachtragend zu sein.
Ja, der schwebt ja total über allem. Der ist ja mittlerweile.
Sprichwörtlich.
Also, ja. Der ist ja überhaupt nicht mehr so persönlich. Also, der ist ja da, es interessiert ihn nur noch vielleicht irgendwie der ist ja bereit, alles aufzugeben und ein normaler Mensch zu werden für irgendwie 10 schöne Jahre, weil ihm das alles so. Es hat ja auch alles keine Konsequenz für ihn. Also, der ist ja wirklich wie so ein Gott und was mit den Menschen da passiert, es hat ja alles irgendwie null Auswirkung.
Mhm. Und bittet ihn, also Adrian, dann um Hilfe, was man denn da machen könnte. Und Adrian hat da die perfekte Lösung. Er hat nämlich ein Device, was verhindert, dass er sich, also dass Dr. Manhattan sich daran erinnert, dass er Dr. Manhattan ist. Weil es ja, in seinem.
Das war so ein bisschen Star Trek.
Ja, auch wegen den Tachyonen.
Ja, genau. Irgend so ein. Ja, wir schmeißen hier ein paar komplizierte Begriffe rein, die niemand versteht. Und deshalb funktioniert das nämlich so.
Tachyonenstrahlung ist in Star Trek, glaube ich, immer, wenn es um Zeitreisen geht, dann tritt, glaube ich, Tachyonenstrahlung auf. Also das passt ja auch dann irgendwie, wenn das hier benutzt wird. Und deswegen, weil diese Box, in der dieses Gerät ist, um das zu unterdrücken, irgendwie mit Tachyonen bestrahlt ist oder sowas, dann kann er nicht wissen, was da drin ist. Ja. Das ist so das Einzige, was ihn dann aufhält.
So ganz nebenbei muss Adrian da noch einen von seinen Squid-Angriffen starten.
Genau, das war man gut, auch. Ja. Also wir wussten es ja schon. Aber jetzt sieht man auch noch, dass er sozusagen auch jetzt noch aktiv dafür die Maschine sozusagen hat, sammelt er die da gerade oder sowas?
Nee, der schickt die da los, glaube ich.
Glaub, die kommen aber noch rein.
Er beamt sie quasi irgendwo in den Himmel, von wo sie dann runterfallen.
Ah, für mich sah das so aus, als kämen die da rein. Wohin? Ja, okay. Ach so, dass das nach unten weggebeamt wird dann sozusagen.
Ja, das genau. Fällt quasi da unten und fällt dann, weiß ich nicht, über New York.
Das ist dann so die Weltkugel runter. Oder so dann unten, wo das da hinfällt. Vielleicht.
Ja, und mit diesem Ring kann er sich dann auf jeden Fall nicht mehr dran erinnern, dass er Dr. Manhattan ist.
Ja, genau.
Das ist, solange er den im Kopf hat.
Genau das Ding, was wir natürlich beim letzten Mal gesehen haben, was Angela aus seinem Kopf rausgeholt hat.
Rausgehackt hat.
Ja. Ein Ring mit einem in der Mitte festgehaltenen, mit einer Perle, die durch Kraftfelder. Das
ist ein Symbol halt.
Ja, genau. Das Symbol, was er auf der Stirn hat.
Genau.
Und das wäre die Lösung für sein Problem. Und dann fragt Also sagt er erst so hypothetisch, dass sowas die Lösung wäre. Dann fragt Dr. Manhattan, wie lange denn sowas dauern könnte. Und er meint, das habe ich schon vor 30 Jahren gebaut. Das war nämlich Plan A wie Amnesie.
Amnesie.
Genau. Und ich hatte aber dann lieber Plan B wie Blow-up oder so versucht, um dich in die Luft zu jagen. Ich weiß nicht mehr genau, was er versucht hat.
Genau, und dann sagt er ihm ja, bevor er das quasi einsetzen lassen soll oder selber einsetzt, soll er erstmal quasi alle seine offenen Enden noch schließen. Also wenn er noch irgendwas erledigen will, sollte er das besser jetzt tun, bevor er sich nicht mehr daran erinnern kann, wer er eigentlich ist.
Ja. Und dann sagt Dr. Manhattan auch gleich, da gibt's noch was, er muss noch mit dem Großvater von Angela reden.
Ja. Und dann passiert das Unerwartete.
Naja, dann kommt erstmal die als Gegenleistung. Dann fragt er ja den Adrian, ob er sich irgendwas wünscht oder was meinst du mit das Unerwartete?
Ja, nee, ich meinte das,
was so. Er
mit dem Großvater
passiert. Ja, okay, das kommt ja erst ein bisschen später, nachdem er auf dem Swimmingpool steht. denn ich weiß gar nicht, wie die auf das Gespräch kommen, aber der fragt ihn, ob er was als Gegenleistung will, oder? So, irgendwie so. Ob er was für ihn tun kann. Genau. Solange er noch was tun kann. Und dann sagt halt Adrian, er ist ja. Finde es ja scheiße, dass die Menschen alle so undankbar sind und er hätte doch das Paradies geschaffen und sie wollen das alle nicht annehmen und er sitzt hier in der Antarktis und dann erklärt er ihm eben diesen Europamond und dass das ja sozusagen das Paradies sei und er erklärt ihm aber auch schon, dass er da weg ist, weil er es eigentlich nicht ertragen konnte, oder? Dieses angebetet werden von denen. Ja,
genau. Dass die Bediensteten ihn quasi wie einen Gott behandeln.
Genau.
Und diese bedingungslose Liebe. Ich meine, der ist ja auch ein bisschen gottmäßig.
Ja, ne? Das stimmt.
Ja. Aber das ist ja schon, also ich finde, es ist trotzdem logisch, dass Adrian das annimmt, finde ich. Also weil er ist ja zum einen so frustriert von der Menschheit und also der hat wahrscheinlich das größte Ego von allen auf dem Planeten. Und wenn der hört, ja, es gibt ein Paradies und die Leute himmeln dich alle an und also.
Mega geil.
Ja. Wahrscheinlich die Entscheidung in seinem Leben, die er am meisten bereuen wird auch, aber dass er das erstmal annimmt.
Ich wollte ja nur sagen, dass Dr. Manhattan sozusagen mit offenen Karten spielt. Man hätte ja auch sagen können, er schickt ihn jetzt dahin, auch wenn er weiß, dass es gar nicht so das Paradies ist, weil er noch irgendwie ihm eins auswischen will, da er ihn mal umgebracht hat. Aber da ist er ja nicht nachtragend.
Nee, da steht.
Ich glaube, sowas geht dem total ab. Mhm. Solche Sachen wie Rache oder so.
Mhm. Ja.
Aber genau, Adrian ist dann auch erstmal total begeistert davon und sagt, das klingt wunderbar. Und dann verschwindet er. Und ja, ist dann dort.
Godspeed.
Ja. Und wir wissen, wie er hingekommen ist. Und er hat ja ein echtes Problem, wenn er da wieder weg will, weil Dr. Manhattan ist ja nicht mehr da.
Ja. Stimmt. Jetzt macht's für mich ganz Sinn. Ha. Warum er da so frustriert ist und das ein Gefängnis ist. Er wurde gar nicht verknackt für irgendeine Straftat, die er begangen hat.
Ja, aber warum ist denn dann dieser Warden da und hält ihn zurück?
Das verstehe ich auch. Das ist
eine gute Frage. Ja.
Das verstehe ich auch nicht.
Das klären wir dann später.
Aber ich hatte schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen ein Déjà-vu jetzt bei der Auflösung dieser Geschichte. Was heißt Déjà-vu? Ist das irgend so ein Trope oder ist das irgendwas aus irgendwas Klassisches, so ein typisches, dass das Paradies dann doch nicht das Paradies ist, wie man sich's vorgestellt hat, sondern eigentlich die Hölle oder sowas?
Ist das nicht immer so?
Ja, vielleicht ist es einfach immer so.
Das nicht wie unser Leben.
Also er ist ja sozusagen zur Ewigkeit in diesem Paradies verdammt. Dadurch jetzt. Und das langweilt ihn einfach jetzt unheimlich. Das hat man ja jetzt auch rückblickend in den ganzen Folgen gesehen. Wie gelangweilt er von diesen ganzen Idioten da ist.
Ja, er kann ja da auch sein Genie gar nicht mehr ausspielen. Also es gibt ja keine Herausforderung.
Ja, genau.
Genau. Das sind ja auch wirklich Jahre, die er da ist. Also diese von
10 Jahre,
Dr.
Oder?
Manhattan angesprochene Katastrophe passiert ja 10 Jahre. Also nachdem die quasi 10 Jahre eine Beziehung hatten, Angela und er.
Genau.
Und ich glaube, nicht weit in diesen 10 Jahren hat er Wade dann quasi nach Europa geschickt. Also der ist da bestimmt locker 8 oder 9 Jahre auf diesem Planeten gefangen, würde ich sagen.
Mhm.
Oder auf diesem Mond. Jeden Tag immer das Gleiche. Immer der gleiche Vorgang.
Jeden Tag Geburtstag.
Genau.
Oh Gott, das klingt wie ein Film mit Bill Murray.
Genau. Ja, vielleicht hat es daher. Genau. Ja, und dann sieht man ihn auch nicht mehr in der Folge. Also ich zumindest nicht. vielleicht kommen wir da nachher nochmal zu.
Nein.
Nein. Diese Szene wird nie wieder gezeigt. Ja, und dann blendet es auch ziemlich schnell um, glaube ich, genau dahin, wo die letzte Folge aufgehört hat. Nämlich, dass Angela. Angela mit dem Hammer blutbespritzt vor Cal steht. Und Cal dann jetzt sozusagen schwebt, rebootet.
Und rebootet, man sieht schon, wie das Licht wieder angeht. Kling!
Das ist so dieser Moment, wenn du deinen Computer neu startest und das Windows-Symbol erscheint.
Ja. Wird. Oh Gott sei Dank. Das ganze Zimmer leuchtet blau.
Bluescreen.
Ja. Oh nein!
Scheiße.
Ja, und dann muss er sich erstmal so ein bisschen orientieren. Sie erklärt ihm so ein bisschen was.
Aber er ist ja relativ schnell wieder up to date. Also ich hätte am Anfang gedacht, oh scheiße, jetzt muss sie erstmal alles erklären und nichts funktioniert mehr und er weiß gar nicht, was los ist und fängt jetzt an, alles in Grund und Boden zu ballern, keine Ahnung. Aber er ist ja relativ gefasst und weiß eigentlich auch sofort wieder, wer er ist und wer sie ist und ja, seine Erinnerungen sind einfach wieder da.
Mhm. Da wird ja dann nochmal Bezug genommen auf diese Nacht, in der die Seventh Cavalry angegriffen hatte und der dann wohl im Instinkt Angela gerettet hat. Was ja, das ja
war
auch
so eine Idee von Adrian.
Ja, genau. Dass ihm das gesagt hat, dass seine Fähigkeiten nur in einer großen Gefahr durch Instinkt oder so wiederkommen könnten.
Genau, dass er da so einen Reflex noch hat, um sich irgendwie schützen zu können, aber dass er sich da dann auch nicht wird dran erinnern können. Das passiert dann halt einfach, aber er weiß es gar nicht.
Ja. Und dann verschwindet er und steht auf dem Pool.
Genau.
Und die Kinder sehen ihn erstmal.
Die Kinder sehen ihn auch, ja.
Angela ist ein bisschen angepisst und geht dann raus und stellt ihn zur Rede. Und er ist aber ganz wie immer und erklärt, warum er jetzt auf dem Pool steht. Und
ja, und er teleportiert ja auch die Kinder zu dem Großvater.
Stimmt.
Um sie, weil er weiß ja, was als nächstes passieren wird in den nächsten 10 Minuten und deswegen wollte er nicht, dass die Kinder im Haus.
Genau. Und dann kommt die Szene, die ihr gerade schon angesprochen habt, dass so eine typische, was ist jetzt Ursache und was ist Wirkung bei Zeitreisen-Szene ja. ist. Nämlich die Szene, wo er mit dem Großvater redet in New York. Gleichzeitig
genau, ja. mit Angela in Tulsa.
Ja, genau.
Fand ich sehr schön. Hat mich überrascht, muss ich tatsächlich sagen.
Und da kommt, müssen wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was es denn jetzt bedeutet. Aber es war auch schon ganz lustig, wie diese Szene dann beim Großvater war. Weil er hatte ja irgendwie von diesem Chief der Minutemen, dem Chef der Minutemen, dieses Haus vererbt bekommen. Und da geht er nämlich dann hin und klingelt erstmal und sagt, er ist Dr. Manhattan. Und daraufhin
macht
der Großvater einfach die Tür wieder zu. Und dann geht er halt durch die Tür.
Ja, wie das Superhelden halt so machen.
Genau. Und dann erzählt er ihm von Angela. Und der Großvater kennt erstmal keine Angela. Der sagt dann aber, sie hatten aber einen Sohn. Und der Sohn hatte eine Tochter. Und meinte der Großvater so, ach so funktioniert das.
Das macht sie zu ihrer Enkelin.
Genau.
Ach so funktioniert das. Ja, er spricht ihn ja auch auf seine Vergangenheit als Hooded Justice an, also ja. genau, dass er seine Geheimnisse kennt und so weiter. Und ich meine, er ist durch 2 Türen gelaufen.
Genau. Und hat auch noch den Stuhl nach vorne bewegt.
Und hat den Stuhl nach vorne bewegt.
Ja, also er hat dann schon schnell verstanden, dass das Dr. Manhattan ist, hat dann nur nochmal nachgefragt, warum der nicht blau ist. Es gab in der letzten Zeit einige Änderungen in meinem Leben. Und dann sagt er, dass Angela, während er auf dem Pool steht, und Angela sagt dann, er soll den Großvater etwas fragen.
Ja.
Ja.
Da habe ich mir schon so gedacht,
ja.
Das ist, bei Zeitreise-Dingen ist das nie eine gute Idee, Informationen von Zeitlinie A nach Zeitlinie B zu
gehen. Ja, aber sie war ja in dem Moment ein bisschen unter Stress. Sie hat da, glaube ich, gerade nicht so richtig viel nachdenken können, weil ihre Kinder waren weg und er hat gesagt, hier, die 7th Cavalry ist da und ich werde sterben. Das ist die große Tragödie, in der unsere Beziehung endet, wovon ich dir ja von Anfang an erzählt habe, so wir haben 10 gute Jahre und dann endet alles ganz furchtbar. That's now.
Aber hätte sie Mr. Blue, Mr. Dr. Manhattan gesagt, er soll jetzt ihren Großvater töten, dann wäre es kein Großvater-Paradox geworden.
Ja, das ist richtig.
Das stimmt, weil sie war ja schon geboren.
Genau. Stattdessen fragt sie ihn, dass er an den Großvater übermittelt, woher er denn wusste, dass Judd Crawford die Kutte im Schrank hat und einer von der 7th Cavalry ist.
Tudu. Und dann sagt Will, also der Großvater, ich kenne keinen Judd. Who's that? Und dann hat sie ihren Fehler erkannt, weil sie hat jetzt in seinem Gehirn quasi die Idee festgesetzt, dass Judd ein Böser ist und umgebracht werden muss. Also wir wissen, wahrscheinlich war er ja wirklich ein Böser, weil die Kutte war ja wirklich da, aber die Idee, ihn umzubringen, hat sie ihm quasi ins Gehirn gepflanzt. Und hat damit quasi auch überhaupt erst diese ganze Serie ins Rollen gebracht.
Ja, und jetzt hätte sie ihm eigentlich nur sagen müssen, er soll ihrem Großvater sagen, dass er auf das, was er ihm gerade gesagt hat, nichts geben soll. Diese Informationen sind falsch.
Das war nur ein Trick, haha.
Aber das tut sie nicht. Das würde ja nicht funktionieren.
No.
Das heißt aber, wir haben ja beim letzten Mal drüber gesprochen, also Phil hat, obwohl er ja die Serie schon kennt, uns die Vermutung gegeben, was wäre denn, wenn nur die Frau vom Chief, wenn denn nur die zur 7th Cavalry gehört und der die Kutte gehört und er gar nichts damit zu tun hatte.
Das ist auch möglich, wie gesagt.
Wir wissen auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Könnte immer noch sein nach dieser Folge.
Ja.
Das wäre ja dann sehr tragisch.
Ist vielleicht sogar noch wahrscheinlicher, weil es ja dann, wie du sagst, das Ganze noch tragischer machen würde.
Genau. Also das glaubt sie ja jetzt auch sozusagen, dass sie das alles ins Rollen gebracht hat.
Ja, genau.
Also trotzdem existierte ja da eine Kutte.
Genau, also irgendjemand war auf jeden Fall Teil von den Faschos, aber die Frage ist halt wer.
Und wir wissen auf jeden Fall, dass es die Frau war.
Ja, das haben wir ja schon gesehen.
Ja.
Was ja nicht heißt, dass er es nicht auch war.
Richtig.
Ja. Aber ja, quasi, sie hat quasi das Drehbuch der Serie geschrieben mit diesem Satz.
Sozusagen, genau. Ja, und dann verschwindet er in die Küche.
Angriff, ja. Genau. Nee, und will sich was zu essen machen. Ja,
Waffles.
Also er will zugucken, wie das Essen sich selbst macht. Aber das schafft er ja leider nicht, weil sie macht die Eier kaputt. Sie ist richtig schlecht drauf.
Ja, und dann erklärt er ihr halt nochmal, dass das unabwendbar ist.
Dass die Feinde schon vor der Tür stehen.
Genau.
Oh ja, die sitzt in dem Auto da gegenüber auf der anderen Straßenseite.
Und er erklärt ja auch genau den Plan, dass die da eben so, die haben da so eine Tachyon-Partikelkanone und damit werden sie mich fangen und irgendwo hin teleportieren und umbringen.
Ja. Genau, so ist das eben.
So läuft das hier.
Ja, ganz ruhig. Und sie ist aber halt eben, wie sie ist und sagt, scheiß ich drauf, ich bringe die jetzt alle um. Und damit, und das ist der Moment, in dem ich mich in dich verliebe.
Weil die holt dann auch.
Rüstet sie
also, weil das hatte sie ihn ja gefragt in der Bar. Wann er sich denn in sie verliebt hat. Ja, und das ist der Moment. Und sie hat aber, ihr ist gerade gar nicht der Sinn nach Romantik.
Sie sagt ja noch so sarkastisch, also nachdem wir 10 Jahre zusammengelebt haben, hast du dich jetzt in mich verliebt.
Und dann fängt er wieder an zu erklären, ja, wie das ja, ich weiß. Ich
hab's verstanden.
Ach ja.
Und haut dann mit der Pistole mit Schalldämpfer ab.
Ja, genau. In ihrer Sister Night Kampfausrüstung.
Genau.
Geht sie
oh, ich dachte, das wäre nur eine Joggingjacke gewesen, aber okay.
Und räumt ordentlich auf.
Ja. Die hat aber, wollte ich gerade sagen, die war schon relativ erfolgreich.
Ja.
Gut, sie ist halt auch
eine
wirklich.
Knarre mit einem.
Sie ist halt auch ein trainierter Killer. So, ja. Und die anderen sind halt eher Hillbillies mit Schnellfeuergewehr.
Ich hoffe ja, Wade war nicht dabei, weil Ben hatte ja in der letzten Folge die Theorie, dass Wade einer von den, eine Maske geklaut hat.
Ja.
Und deswegen jetzt die unterwandert hat. Aber der wäre wahrscheinlich nicht so dumm und hätte versucht, ihr dann die Waffe abzunehmen oder so. Das wäre ja sehr dumm gewesen.
Nö, der hätte angefangen, auf die anderen zu schießen.
Genau, ja.
Ja, irgendwann wird sie dann halt doch überrannt, weil es dann doch zu viele werden. Sie versucht ja dann noch den Pickup mit der Tachyonkanone zu rammen.
Nicht den falschen Begriff für die Kanone verwenden.
Ja, tut mir leid. Wir könnten die Schildpolarisation umdrehen, damit. genau. Das versucht sie, aber ich hab's nicht genau mitbekommen. Ist der Motor kaputt geschossen worden? Auf jeden Fall rollt der Wagen aus, bevor er den Pickup erreicht.
Ah, nee.
Doch.
Ich hatte gerade einen Geistesblitz, aber ich glaube, das war falsch, weil wir es schon wussten. Ich habe gerade überlegt, ob sie diese Batterien da, dieses Lithium gesammelt hatten für die Kanone, aber das war ja schon für diesen Teleporter, oder? Aber das hat ja was miteinander vielleicht zu tun, auch der Teleporter und die Kanone, weil sie ihn ja wegteleportieren wollen.
Ja, es sah so ein bisschen aus, als wäre diese Tachyonenkanone so eine Art Staubsauger, mit dem sie den Doktor dann eingesaugt haben, so Ghostbusters-mäßig, ja. Um ihn dann quasi irgendwo hin zu teleportieren.
In den Keller, in das
in Feuerwehrhaus. Ja. Irgendwo in New York, sagt ein Bankman. Da kommt
Mr. Peck,
Gott.
Genau.
Da ist ein blauer Mann in unserem Keller.
Dann genau, kommt die Umweltbehörde, wie heißt sie? Keine Ahnung.
Ach so, die Umweltbehörde, genau.
EPA.
Nee. EPA.
EPA, doch EPA. Ich denke da immer
Environmental an... Environmental Protection Agency oder so.
Environment. Ah, stimmt, ich denke immer an IPA.
Das gibt's auch.
Indian Pale Ale.
Können wir jetzt endlich darüber reden, wie lustig das ist, als er dann rauskommt und die ganze Zeit Köpfe zerspratzt.
Mit seinen Händen.
Ja.
Ja. Erzähl mir doch.
Ja, genau.
Ja, er kommt dann raus. Also nachdem sie da dann eben überwältigt ist und kurz davor ist, erschossen zu werden, kommt er dann eben raus und ja, streckt halt seine Hand aus und die ganze Zeit zerplatzen Köpfe in so blauen Nebel. Und selbst, ja, ich glaube, seine Atmung ist nicht erhöht.
Aber da könnte ja Wade auch gar nichts passieren. Er hat ja mit Sicherheit unter der Maske eine Anti-Kopfplatz. Folie.
Ja, dann schießen sie auf ihn oder
Angela kurz. Ah, Baby, wir haben es doch geschafft.
Aber er steht ja auch
Unrecht
genau
und ich hatte Rücken recht, du Loser.
Zur Kanone.
Ja, das war so klar, dass so genau passiert das passiert. Halt. Ja, ja, genau.
Ja, das hat er ja die ganze Zeit gesagt.
Ja, er hätte sich auch hinter die fucking Kanone stellen können.
Er hat als einziger das Drehbuch gelesen. Er weiß, was passiert.
Ja, aber das war ja so offensichtlich, dass er das auch nicht verhindern wollte.
Mhm. Ja.
Von da, oder nicht konnte, vielleicht ist er auch der Meinung, er kann es nicht verhindern.
Ja. Ja. Der Meinung ist er auf jeden Fall, dass er das nicht verhindern
kann. Weil sonst wäre er ja dumm.
Er hätte sich ja einfach umdrehen und auch den Kopf hätte platzen lassen. Weil genau. Einer hat überlebt, können wir ja sagen, richtet im letzten Moment diese Tachyonenkanone aus und Ghostbustert eben Dr. Manhattan ein.
Weil auf den hatte nämlich Angela geschossen und er nicht mit seiner Kopfplatzwaffe.
Genau, er hat das dann quasi mit seinem letzten Atemzug hat er noch die Kanone abgefeuert.
Ja. Und dann endet's auch, glaube ich, direkt, oder?
Ja, dann kommt quasi der... Ja, nee, es endet, dann sind wir nochmal in Vietnam. Und Angela akzeptiert dann nach ein bisschen hin und her dann die Einladung zum Dinner.
Auch wieder die Zeitumkehr dann sozusagen. Dass es damit jetzt erst endet, dass jetzt das Gespräch in der Bar dann jetzt abgeschlossen ist.
Ja, und genau, passt ja auch. Das Gespräch in der Bar gelangt ja jetzt auch an den Punkt, dass eben die Beziehung in dieser großen Tragödie endet.
Genau.
Genau,
das haben wir ja gerade gesehen. Und ich weiß gar nicht mehr, er oder sie, wahrscheinlich er, sagt, ja, aber enden nicht streng genommen alle Beziehungen in einer Tragödie, weil einer
steht
doch eigentlich. Und das, ja.
Genau. Und da sagt ihr, das ist ein guter Punkt oder so. Da hast du einen Punkt.
Genau.
Und dann kommt der Abspann.
Dann ist einfach alles zu Ende.
Dann ist's, ja, wir wissen jetzt ganz schön viel.
Das stimmt, also es hat sehr viele Informationen gegeben in dieser Folge. Wir wissen immer noch nicht, wie es ausgeht.
Ja, Ben, du hast es entdeckt, du musst es jetzt auch erzählen.
Ja, in meiner grenzenlosen Weisheit habe ich Timer-Balken der Folge geguckt, als ich auf Stopp gedrückt habe, um die App wieder zu schließen und habe gemerkt, dass da viel zu viel Zeit noch übrig ist, dass da nur der Abspann hätte kommen können. Also habe ich ein bisschen vorgescrollt und habe dann plötzlich wieder ein Bild bekommen, das kein Abspann war und habe das dann laufen lassen. Und es gab tatsächlich eine Post- oder Mid-Credit-Scene, die einzige, wie wir jetzt rausgefunden haben in der ganzen Serie. Zum Glück, ja genau. Nicht, dass wir in den letzten 7 Folgen immer eine verpasst haben. Das wäre schon sehr stylisch gewesen. Aber genau, man sieht eben Alien Wade, wie er an einer Art Gestell gekettet, gefesselt ist und die ganzen Phillips und Crookshanks-Klone ihn fragen, ob er denn hier bleiben wird oder hier bleiben möchte. Und er sagt eben jedes Mal nein, nein, nein. Und sie klatschen ihm dann jedes Mal eine Tomate ins Gesicht. Das war wirklich...
Von diesen Riesentomaten.
Ja, der hat bestimmt richtig Spaß gehabt beim Dreh.
Ich finde, das sieht super lustig aus, weil die beschmeißen ihn ja nicht.
Nein, die drücken es so richtig.
Vor ihm drücken das so auf sein Gesicht aus.
Das brennt. Entschuldigung, bestimmt, das müssen wir nochmal machen. Nee, der Kamerawinkel war noch nicht ganz richtig. Müssen wir nochmal machen, sorry.
So ein Lachen die Szene, also dieses super Genervte von Adrian White war vielleicht gar nicht so viel Schauspieltalent nötig.
Die haben diese Szene einfach ganz am Anfang gedreht.
Ich hätte eher ganz am Ende gedreht, wenn ich weiß, dass er danach nicht mehr wiederkommt. Ja, genau. Aber er sagt halt jedes Mal nein, nein, nein.
Und das geht 4 Minuten lang?
Vier Minuten lang sieht man das.
Das ist alles passiert.
Sind
4 Minuten lang Tomaten Klone. Ausdrücken.
Es sind sehr viele Klone. Man sieht sie da ja auch und stehen. Und
sehr viele Tomaten.
Und richtig
viele. Ich muss das gleich nochmal anschmeißen.
Ich dachte, man erfährt jetzt hier, warum das den Game Warden-Worden gibt. Aber das
ja, natürlich. Ja, Mann. Das war ein Gag, du Nudel.
Ach so. Schade.
Also sagen wir so, es sind schon ein paar Tomaten, die ihr ins Gesicht bekommt. Auf jeden Fall blendet die Szene dann.
Zwei.
Ja, drei, glaube ich, oder?
Ein paar.
Ja. Achso.
Ich hätte mir mal vorstellen können, dass sie es 4 Minuten lang machen.
Du kannst auch immer wieder zurückspulen und es immer wieder gucken, dann sind es auch 4 Minuten. Irgendwann blendet die Szene dann in seine Zelle, weil er sitzt jetzt in einer Zelle tatsächlich und liest ein Buch. Und der Game Warden kommt rein.
Das Buch hat bestimmt irgendeine Bedeutung, aber ich kenn's halt nicht.
Ich habe auch jetzt nicht den Namen im Kopf. Er sagt irgendwas dazu, es geht wohl um Einsamkeit und so weiter, aber
ja,
keine Ahnung.
Ich bin nicht belesen genug in wie heißt klassischer das? Literatur.
Weiß
Fog
ich nicht.
Dancing.
Ah, Fog Dancing.
Hab noch nie was davon gehört. Dabei bin ich doch so belesen in klassischer Literatur.
Oh ja, das bist du. Dog Dancing schlägt mir Google vor. Hundesportart aus den USA.
Übung für Anfänger, mir auch.
Vielleicht ist es ja auch, vielleicht ist es ja kein echtes Buch.
Ja. Das kann sein.
Sondern ein Watchmen-Buch.
Vielleicht. Naja, also dann erzähl mal weiter, Ben. Ich bin gespannt. Was ist jetzt mit dem Game Warden?
Es gibt ein Warte. Schneid die Pause gleich raus?
Nee, ich glaube, das macht er erst in ein paar Tagen.
Also in der Watchmen-Wiki gibt es einen Artikel zu dem Buch, aber das scheint kein echtes Buch zu sein. Fog Dancing is a Dystopian Political Thriller Novel by Novelist Max Scheer. Keine Ahnung.
Die Scheer?
Scheer?
Genau, die heißt Max mit zweitem Vornamen.
Was ist der erste Vorname?
Habe ich auch gerade überlegt.
Tommy. Au. Ronnie.
Okay, keine Ahnung. Nö, wohl nicht. Gibt auf jeden Fall einen Artikel auf der Watchmen-Wiki. Ich poste gleich den Link. Zurück, genau. Also der Game Warden kommt eben in diese Zelle und bringt Adrian Wade den obligatorischen täglichen Kuchen.
Das ist auch so witzig, wenn er meint, wenn du jetzt noch anfängst, Jolly Good Fellow zu singen, dann kotze ich dir auf deine Stiefel.
Er zögert dann kurz, aber macht es dann doch nicht.
Aber meint, ja, hier die beiden, der Namen nicht mehr merken kann, sie haben drauf bestanden, dass sie einen Geburtstagskuchen bekommen.
Ja. Auch schon mit Kerzen und allem.
Und sie würden sich wirklich ihn auch mit freuen, Hufeisen, wenn du bleiben würdest. Also es kommt noch ein Hufeisen.
Das war doch irgendwie der Gag immer, dass das irgendwie ein mit dem Hufeisen irgendwas war, oder?
Ja. Ja.
Ja. Hast du sehr schön gesehen.
Ja, was
darum geht es jetzt aber nicht.
Ah, okay.
Ja, sie reden, ich weiß nicht mehr genau, worüber sie reden. Sie reden auf jeden Fall dann darüber, dass er einsam ist, dass er nicht hier sein möchte und so weiter.
Ja, und das, also, dass der Game Warden das aber auch gar nicht verstehen würde, dieses Gefühl von Einsamkeit. Was,
genau.
Was
ach ja, wir erfahren auch, dass der Game Warden der und originale Philips
genau, Klon. Das war der erste. Ja,
genau.
Also es ist doch der gleiche oder wie der gleiche Schauspieler.
Ja, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall der Original. Das ist
der Vater.
The Real Deal.
Nee, es ist ja der erste Philips-Klon, also quasi die, was man am Anfang gesehen hat, die ersten beiden, die er gezüchtet
genau,
hat.
Genau. Also man weiß nicht, was dann mit halt Eva passiert ist.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Und er fragt ihn dann halt, was denn jetzt, was ist denn los? Warum ist denn das Paradies nicht gut genug für dich? Und Adrian meint, oh, das ist nicht mein Zuhause. Und meine Kinder verlangen nach mir.
Genau, er sagt ja dann,
und er wird halt nicht gebraucht hier. Genau, hier ist das Paradies. Und im Paradies werde ich nicht gebraucht.
Okay.
Und da ist halt jemand, der quasi, ja. Das kann er, damit kommt er nicht klar, wenn er einfach nur da ist.
Ja. Und dann sagt der Game Warden noch zu ihm so ein bisschen patzig, dann genießt deinen Kuchen. Und geht. Und dann genießt Adrian seinen Kuchen.
Er sieht nämlich etwas schimmern und dann reißt er den Kuchen auf und dann liegt da das Horseshoe drin.
Das Hufeisen, also doch.
Ja. Und dann fängt er an zu lachen, doch, reißt das Ding aus dem Kuchen und fängt an, sich einen Tunnel zu graben aus seiner Zelle.
Ja, also ihr solltet euch das noch angucken, es ist höchst unterhaltsam.
Okay.
Vor allem das Lachen am Ende finde ich so toll. Ja.
Ist wirklich sehr unterhaltsam.
Weil in der ersten Folge hat doch immer der Philips mit dem Hufeisen versucht, den Kuchen zu schneiden.
Ja.
So. Ah, okay.
Ja, und jetzt helfen sie ihm zu fliehen.
Aber unbeabsichtigt oder beabsichtigt?
Nein, die haben nicht unbeabsichtigten Hufeisen in den Kuchen
gebacken.
Ja, okay.
Die sind schon sehr also, weird.
Ja, aber ja, also, naja. Er ist halt doch ihr Master.
Ja.
So. Und sie haben halt vorher, das mit den Tomaten musste halt sein, weil da hat der Game Warden halt zugeguckt und da muss man den Schein wahren. Aber sie lieben ihren Master und deshalb helfen sie ihm.
Okay. Ja, sehr lustig. Muss ich gleich auch noch gucken. Gut. Das heißt, nächste Folge, Frage 1. Was ist mit dem Gulliflutscher? Frage 2. Ist Dr. Manhattan tot oder ist er jetzt erstmal nur irgendwo hin teleportiert worden? Das sah ja so aus, als wäre er tot. Er hat ja so geschrien, aber es hieß ja auch irgendwie, die teleportieren den weg.
Und zerstören ihn dann
hat er gesagt.
Ja. Eins nach dem anderen.
Dritte Folge, wie kommt jetzt weit wieder vom Europa weg?
Von Europa und zur Erde.
Ja. Nach Europa.
Nach Europa.
Und was ist mit Kia Looking Glass?
Und was ist mit Looking Glass? Genau. Mhm. Und was passiert mit, ach noch, das haben wir ja noch schon so mitbekommen, Agent Blake hat ja noch gelebt. Sie wurde ja schon verhört in der letzten Folge, dann nachdem sie in den Keller gefallen war.
Ja, es muss noch ganz schön viel.
Ja, ja.
Der Großvater muss ja auch nochmal auftauchen.
Stimmt, da sind die
Kinder. Und hier die verrückte Milliardärin.
Mhm. Das heißt jetzt aber, der Satz vom Großvater, als er gesagt hat, in 5 Tagen oder so wird sie mich hassen, hat er jetzt vielleicht sogar was damit zu tun, dass er dann wusste, dass dann sozusagen die Liebe tragisch endet. Vielleicht.
Ja, das hat er ihm ja alles erzählt.
Eben, genau.
Als sie ihren Pakt geschlossen
haben. Genau. Ja. Weil ich hatte ja gedacht, das hätte was mit den Nostalgia-Pillen zu tun, als er das erzählt hatte, dass er sie hasst, dass sie ihn hasst, weil sie seine Erinnerungen mitbekommt. Aber dann, ich glaube, jetzt nicht mehr, sondern dass es dann tatsächlich. Aber warum sollte sie dann eigentlich ihn hassen? Weil, Ach, keine Ahnung. Sie sollte an sich hassen, weil sie hat sie mir erzählt. Na gut, auf jeden Fall irgendwo hat es damit was zu tun. Genau, Lady True hast du schon gesagt und die Millennium Clock fehlt auch noch.
Also Lady True, genau.
Sechs Punkte mindestens. Aber Nummer eins, wer ist der Gulli-Flutscher?
Das interessiert mich auch.
Oh, was ein Typ.
Ja, diese Thesen werden wir beim nächsten Mal versuchen zu beantworten, meine Damen und Herren. Gibt es noch etwas zu Dr. Manhattan zu sagen?
Nö, glaube nicht.
Nö. War die weiß eigentlich auf Basis seiner Stirnmaserung designt? Da war ja auch so ein Kreis.
Ja, da wurde nie was drüber gesagt, aber das war einfach so. Ja, das
sieht genauso aus.
Warum hat er eigentlich diese Stirnmaserung?
Weil er ja Atom...
Ach so, Atom, okay, logisch. Das ist ein Atom mit einem Elektron.
Ach, Star Trek-Erklärung.
Von wann ist Watchmen ursprünglich? Aus den 50ern schon?
Nö. Ja, also ich glaube, diese ganzen dystopischen Comics sind alle eher so ab den 80ern. Also ich weiß es nicht.
Ja, hat ja auch was mit 50ern, Kalten Krieg und so zu tun mit Atomen.
Ja, ja. Ja, okay. Und also in den 50ern waren die Superhelden eigentlich alle immer lieb und patriotisch und
ja.
Okay. Captain America. Oder die drollige Version von Batman.
Robin?
Adam West.
Genau.
Ich weiß schon.
Wen hat der Adam West nochmal gespielt? War das bei Family Guy oder bei Simpsons? Bei einem von beiden hat er Adam West den Schulleiter oder so gesprochen? Ich glaube bei Family Guy. Irgendwo hat er auf jeden Fall dann nochmal mitgespielt in hohem Alter. Der ist ja letztes Jahr oder so gestorben, glaube ich. Also noch gar nicht so lange her. Es kommt wahrscheinlich wieder raus, 2003 gestorben.
Family Guy.
Aber es muss man uns zugute halten, dass die letzte Zeit halt einfach sehr ineinander übergeht.
Genau, seit 2003 eigentlich das Gleiche.
2017 war es.
Oh, siehst du, gar nicht so lange her.
Also gerade, ja. Geboren in Walla Walla, Washington.
Okay.
1928. Ja gut, aber es geht ja nicht um ihn.
Dr. Manhattan. Nichts mehr zu Dr. Manhattan. Mir fällt auch nichts ein. Sonst noch irgendwas Interessantes?
Ich würde jetzt gerne die nächste gucken, muss ich sagen.
Ja, ich überlege auch gerade, ob ich die jetzt gucke.
Nein, mache ich nicht. Warte ich wieder, wie immer, aber Abspann. Es juckt in den Fingern.
Genau, ich gucke jetzt auch erstmal den Abspann.
Nein, nicht den Abspann, die Szene.
Ja, okay. Ich gucke nur den Abspann.
Ich habe doch den Fun Fact gefunden, damit um sich komplett blau airbrushen zu lassen, hat es 2,5 Stunden gedauert. Und um die Farbe wieder runterzukriegen hinterher, musste er 1 Stunde mit Reinigungsmitteln an sich arbeiten.
Ja, ich dachte, da kommt jetzt raus, hat 8 Stunden gedauert.
Das ist wie wenn du versuchst, so Radioaktivität von dir runterzuschrubben. Du wirst dann einfach mit so einem Besen die ganze Zeit abgerieben.
Wollen Sie die Haut behalten?
Ach, wissen Sie, ich muss morgen eh wieder übersprüht werden. Lassen Sie es einfach drauf.
Rachel Barrett hat auch mal so eine Story erzählt. Das ist ja die Frau von...
Aha.
Wie heißt denn der Star Trek-Erfinder? Jetzt habe ich seinen Namen vergessen.
Gene Roddenberry.
Rachel Barrett ist die Frau von Gene Roddenberry. Die hat ja auch in Next Generation die Mutter von... Also Loxana Troy, die Mutter von... Troy gespielt und hat sonst immer den Computer gesprochen. Und die hatte auch ja am Anfang, hatte die mitgespielt in der alten Serie und sollte die am Anfang total grün aussehen. Da hatten sie eher das Gesicht angemalt und die Farbe ging irgendwie eine Woche lang nicht mehr ab oder so.
Rachel Barrett,
genau.
Aha.
Habe ich doch gesagt.
War eine berühmte, was a Welsh Suffragette, 1874 geboren, anscheinend gibt es mehrere berühmte Rachel Barrett.
Rachel Barrett.
Ja, wir schweifen ab.
Genau. Kam ja jetzt auch nur wegen der grünen Farbe. Ist auch schon tot. Alle schon tot.
Alle schon tot.
Dann,
Susan Sackett.
Ja. Auch schon tot?
Ja, auch schon tot.
Susan Sackett, auch schon tot.
Alle tot.
Na gut, dann würde ich sagen, sagen wir Tschüss.
Adieu. Oh Mann, nur noch eine Folge. Tschüss.
Tschüss. A bright red to turn it upside down. I'm